Auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen zu diesem Gottesdienst. Ich hoffe, dass uns Gott begegnet, berührt, dass wir ermutigt, verändert nach Hause gehen. Ich kann es jetzt nicht unterlassen, doch noch Ursula und Ost Klauser besonders zu begrüßen. Wo seid ihr denn jetzt? Herzlich willkommen. Für diejenigen, die es nicht wissen, Ursula und Ursula sind so unsere Außenstation, so um die Ecke in Uganda, kümmern sich dort intensiv um Kinder und sie werden bei Gelegenheit wieder darüber berichten. Ich habe mich gestern gefreut, den Ursula völlig überraschend zu sehen. Ich habe gedacht, hallo, steht er auf einmal vor mir. Herzlich willkommen. Heute Morgen, die Martina hat es gesagt, ich muss es nicht wiederholen, um was es geht. Es ist sozusagen eine Fortführung dessen, was wir mit Kommunikation gemacht haben. Darf ich die erste Folie sehen? Genau. Und ich habe die Predigt mit diesen Worten überschrieben, von Anrufbeantwortern und Walkie-Talkies. Ihr seht hier die Walkie-Talkies und beten intim und intensiv. Viele unserer Gebete, die gleichen ja so einem Anruf. Und das könnte sich vielleicht dann unter Umständen so anhören. Ihr hört was?
Hallo, liebe Anrufe. Hier ist der Anschluss, der Familie Dauer. Wenn Sie uns eine Nachricht hinterlassen möchten, sprechen Sie bitte nach dem Signalton auf Band. Danke.
Hallo Regina, Thomas hier. Du, mir sind noch ein paar Dinge eingefallen. Ich wäre froh, wenn du die Wünsche mir erfüllen würdest. Zum einen müsste mein Opel Astra in Kundendienst heute Morgen Inspektion aufgeleuchtet und ich wäre froh, wenn du einen Termin ausmachst, guckst halt, dass dein Auto frei ist, dann kann ich es mitnehmen und wenn du einkaufen müsstest, kannst du ja mal nach Stockach laufen, das ist ja jetzt so tragisch. Okay, das wäre das eine, vielen Dank, dass du das erledigst. Zweite ist, irgendwie habe ich Kopfweh und ich wäre froh, du würdest beim Arzt anrufen und fragen, ob die ASS-Tablette helfen und wenn, dann noch welche besorgen. Und das Dritte, genau das Dritte war, morgen würde ich gerne mit dem Daniel gepflegt essen gehen und da wäre ich froh, wenn du noch ein bisschen Geld abhebst, so 300 Euro müsste reichen. Und ich wäre sehr froh, wenn du das von deinem Konto abhebst, weil sonst könnt ihr meine Karte nehmen. Okay, das wäre echt super. Und ich liebe dich unheimlich. Tschüss. Jetzt stellen wir auf Flugmodus, dass da nichts zurückkommt. Und ich habe wirklich den Eindruck, auch bei mir manchmal so, so sind unsere Gebete wie ein Anrufbeantworter, den wir besprechen und dann hoffen wir, dass irgendjemand den im Himmel Gott abhört. Irgendwann, so hoffen wir. Grafisch wird es so aussehen, unsere Gebetsinhalte, wenn wir ganz ehrlich reflektieren, haben wir hier 97% eingegeben, To-dos, Probleme, Sorgen, Ängste, Bitten an Gott. Und so 3% Dank, hinhören, und anbeten. Ihr dürft gerne mal eure Gebete ungefähr reflektieren und so ein bisschen aufschreiben, wie viel ihr für was verwendet. Jetzt sind wir hier Menschen, Christen nennen wir uns. Und Christen sind Menschen, die an Jesus glauben, ihm nachfolgen. Das heißt, von ihm lernen, so zu leben, wie er gelebt hat. Und so sollen wir auch beten lernen von ihm. Martina hat ein vorgefertigtes Gebet von Jesus mit uns gebetet und ich gehe in eine Szene rein, wo Jesus selber gebetet hat. Und das ist sozusagen der Härtetest. Der Härtetest. Und wenn wir den bestehen, glaube ich, dann werden wir alle anderen Probleme und alles andere werden wir lernen, wie wir beten können. Es ist ungefähr so, wie wenn ich sage, ich will ein wintertaugliches Auto in Süddeutschland haben und ich mache den Härtetest. Ich fahre mit dem Robert nach Sibirien und da leben wir dann 2 Wochen. Bei 75 Grad minus schauen wir, wie der Opel Astra anspringt. Und wenn er das übersteht, dann taugt er auch hier für den Süden. So ist ungefähr der Härtetest, den Jesus hier macht. Wir gehen in den Garten Gethsemane, ist die Woche vor Kreuzigung oder die Woche von Kreuzigung, Karfreitag und Ostern. Und dort lesen wir, dann ging Jesus mit seinen Jüngern in einen Garten am Ölberg, der Gethsemane heißt. Dort bat er sie, setzt euch hier hin und wartet auf mich, ich will ein Stück weitergehen und beten. Das werden wir erleben, wie er betet. Petrus und die beiden Söhne von Zebedäus, Jakobus und Johannes, nahm er mit. Angst und tiefe Traurigkeit überfielen Jesus. Und er sagte zu ihnen, ich zerbreche beinahe unter der Last, die ich zu tragen habe. Bleibt hier und wacht mit mir. Jesus ging ein paar Schritte weiter, warf sich nieder und betete, mein Vater, wenn es möglich ist, dann lass den Kelch an mir vorübergehen und erspare mir dieses Leiden. Jesus spielt hier nicht den Superman. Mit wehenden Fahnen geht er ans Kreuz und er sagt, alles kein Problem, ich werde das Ganze ja wieder gut und siegreich beenden, no problem. Er ist auch nicht Spider-Man, der ein paar so Fäden irgendwo hinspinnt und dann rüberspringt und ans Kreuz und vom Kreuz in den Himmel hoch, sondern tiefe Traurigkeit überfällt ihn. Und wir können uns ein bisschen überlegen, wie er sich wohl gefühlt haben muss. Diese Angst. Angst und tiefe Traurigkeit überfielen ihn. Und das ist die Grundlage seines Gebets. Angst und tiefe Traurigkeit. Er drückt sein Leid, seine Angst, seine Gefühle aus. Die kommen zum Ausdruck. Seine Jünger erleben das, wie er bedrückt ist, wie er vielleicht einen Blick bekommt, wie er vielleicht zittert, wie er vielleicht in die Knie geht. Und dann betet er. Und es ist schon mal stark die Anrede. Er spricht Gott an, nicht irgendwo ins Nirvana hinein. Er sagt nicht irgendwo Gott, sondern er gibt ihm einen Namen. So wenn ich sage, Martin, und wenn ich sage, Martin, dann schaut mich der Martin normalerweise an, wenn er nicht beleidigt ist. Er schaut mich an, Martin. Oder Martina. Und die Anrede ist, mein Vater. Wahrscheinlich hat er diese Begrifflichkeit Abba benutzt. Abba, Papa, es geht um alles jetzt. Und er hat eine Bitte und die spricht er klar aus. Wenn es irgendwie möglich ist, erspar mir diesen Weg. Ich will diesen Weg nicht gehen. Ganz ehrlich gesagt, ich will diesen Weg nicht gehen. Papa, ich will ihn nicht gehen. Papa, ich will das nicht. Ich will es nicht. Das ist Jesus. Der Sohn Gottes in seiner Menschlichkeit, in seiner Verletzlichkeit. Und von ihm sollen wir beten lernen. Wir sind manchmal die Helden und sagen, Gott, es ist suboptimal gelaufen. Aber ich darf ja nicht meine Not und meine Ängste bei dir abladen. Ich muss ja der Held sein, der Glaubensheld. Ganz anders Jesus, er sagt, Papa, ich mag diesen Weg nicht gehen. Und genau so Genau so, und das ist der erste Schritt, dürfen wir beten. Ich habe ihn mit Abladen überschrieben. Unsere Not abladen, abladen. So, wie wir sie empfinden und so, wie sie ist, so, wie wir sie wahrnehmen. Petrus sagt das ähnlich, er sagt, ladet eure Sorgen bei Gott ab, denn er sorgt für euch. Einfach abladen, Punkt, 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 nur abladen. Nicht gleich, aber Jesus und es wird alles gut. Und nein, abladen und dabei bleiben, abladen. Ich habe einen Jugendgottesdienst erlebt, vor einiger Zeit, und da war eine junge Frau, die hat Zeugnis gegeben, erzählt aus ihrem Leben. Und alle haben erzählt, was Gott Großes und gut und toll und Halleluja und ja. Und sie hat gesagt, sie hat sich mit jemandem befreundet, der nicht gläubig ist, und sie spürt, dass dieser Freund sie von Gott wegbringt. Und Gott hat ihr aufs Herz gelegt, sie soll diese Freundschaft beenden. Und ich habe sie noch vor mir, wie sie vorne steht und Tränen in den Augen. Und das erzählt und sagt, Gott will, dass ich die Freundschaft beende. Und dann kommt dieses Wort, das sich endlos wiederholt hat. Es tut so weh, 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 was Gott von mir will, es tut so weh. Und dann hat sie geweint und ist wieder hingesessen, ging dann später wieder vor. Abladen, einfach abladen. Es tut weh, es tut weh und es tut weh. Ich zerbreche, sagt Jesus, ich gehe vor dir. So sieht es aus. Die Bibel ist voll von solchen Gebeten, Psalm 13, Psalm 6, 109, Klagelieder. Aber die Geschichte geht weiter, die Geschichte geht weiter. Und dann geschieht etwas Außergewöhnliches, dass Jesus nach dieser Zeit, eine Stunde gedauert, ich weiß es nicht, ich weiß nicht, wie oft er das wiederholt hat, nein, heißt dreimal, aber nicht, was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. Das ist das Ergebnis von diesem Abladen. Nicht, was ich will, sondern was du willst. Und ich habe diese Phase den Drehmoment bezeichnet. Die Automechaniker kennen dieses Geräusch. Der Roman lacht, strahlt. Jetzt weiß er wieder, um was es geht, um den Drehmomentschlüssel. Drehmoment bedeutet, dass eine Kraft von außen, ich muss jetzt vorsichtig sein, hier sind Physiker und Automechaniker und nehmt es mir nicht krumm, wenn ich es schlecht erkläre. Okay, Eka, sei barmherzig. Also, wenn wir Zeit hätten, dürftest du erklären. Also, der Drehmoment wirkt eine Kraft von außen auf die Schraube ein im rechten Winkel auf eine Mutter. Richtig? Der erste Spezialist nickt schon. Dankeschön. Und dann ziehen wir an und dann geht. Und dann ziehen wir an, bis es macht. Und dann wissen wir, der Drehmoment ist erreicht. Jetzt reicht's. Sonst zerbricht oder bricht die Schraube. Also, der Drehmoment, eine Kraft von außen, wirkt auf uns ein. Und das bewirkt in diesem Fall bei Jesus wie ein Perspektivenwechsel. Er ladet seine Last ab am Kreuz und dann kommt die Kraft von Gott, die erreicht ihn. Und aus dieser Kraft heraus sagt er, aber nicht was ich will, sondern was du willst, das soll geschehen. Ich bin bereit, Herr. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Diese Kraft hat mich erreicht. Und sie gibt mir eine neue Perspektive. Der Drehmoment kommt. Dann, so lesen wir weiter, kam er zu den Jüngern zurück und sah, dass sie eingeschlafen waren. Er weckte Petrus und rief, konntet ihr nicht eine einzige Stunde mit mir wachen? Also eine Stunde hat das gedauert, von dem ich jetzt in 10 Minuten erzählt habe. Bleibt wach und betet, damit ihr der Versuchung widerstehen könnt. Ich weiß, ihr wollt das Beste, aber aus eigener Kraft, ohne Drehmoment, ohne Einwirkung von außen, ohne Drehmoment, könnt ihr es nicht erreichen. Noch einmal ging er ein Stück weg, um zu beten, mein Vater, Wenn mir dieser bittere Kelch nicht erspart bleiben kann, bin ich bereit, deinen Willen zu erfüllen. Er ließ sie schlafen, kehrte wieder um und betete zum dritten Mal mit den gleichen Worten. Dreimal wiederholte er das Gebet. Vielleicht waren es 3 Stunden, ich weiß es nicht. Es war nicht mit einem Mal gesagt. Und man darf wie diese junge Frau 100-mal sagen, es tut so weh, es tut so weh und es tut so weh und es tut so weh. Das ist Abladen. Und dann kommt irgendwann der Drehmoment, am Anfang ganz sanft. Und er beginnt uns zu drehen. Und wir bekommen eine neue Perspektive. Das deshalb Walkie-Talkies. Ich werde das nicht vormachen, die Zeit fehlt uns. Walkie-Talkies haben ja so eine Eigenschaft, dass man die Walkie-Talkies nicht beide gleichzeitig reden kann, sondern man drückt und dann kann ich reden. Und wenn ich loslasse und der andere drückt und ich auf Empfang gehe, man kann immer nur so reden. Also nicht beide wie am Telefon, sondern ich schalte ein. Und wenn ich nicht mehr hören will, schalte ich aus, kann der andere hören, ich rede nichts. Aber Walkie-Talkies hört man, aha, jetzt geht er auf Empfang und wenn der auf Empfang geht, rede ich. Und so soll das Gebet auch sein, nicht wie ein Anrufbeantworter besprechen, sondern wie Walkie-Talkies. Ich sage Gott meine Last, ich lade ab und dann gehe ich auf Empfang und sage, Herr, jetzt darfst du reden. Du darfst reden und du darfst mir deine Kraft geben. Ich höre zu, vielleicht nicht gern, aber ich höre zu. Das hat Jesus, gibt es dreckige Finger, aber von dem hier, das hat Jesus so erlebt. Und die Idee Gottes für den Weg von Jesus, die Idee Gottes für den Weg ist ja gewaltig. Stellvertretendes Leiden, stellvertretender Tod, Vergebung der Sünden. Deshalb können wir zu Gott aber lieber Vater sagen, weil Jesus den Weg frei macht. Von seiner Perspektive war es Leiden und Not und Elend. Von der Perspektive Gottes war der Weg nötig. Das heißt, ich nehme selber einen Drehmoment vor, indem ich von meiner Perspektive auf Gottes Perspektive umschalten will. Das erleben wir ein paar Verse vorher, wo Jesus seinen Jüngern sagt, er muss ans Kreuz. Und was sagt Petrus? Das soll dir nicht geschehen. Das darf nicht passieren. Hallo Jesus? Dann ist ja alles dahin. Das darf nicht passieren. Du bist der Messias. Du wirst die Römer rauswerfen. Du wirst einen Krieg ansetzen. Das darf nicht passieren. Und das sagt dann Jesus, so scharf hört man ihn nie wie in dieser Situation. Er sagt, geh hinter mich, Satan. Die Begründung? Du hast deine Perspektive, nicht Gottes Perspektive. Und er sagt, was du sagst, ist menschlich. Gott hat einen anderen Plan. Und dass wir diesen Perspektivenwechsel vornehmen können, nicht bei uns bleiben, braucht seine Kraft, die von außen einwirkt. Diese junge Frau, das habe ich dann erlebt, die war bereit. Am Ende ging sie nochmals vor und hat gesagt, ich will diesen Weg gehen, ich bin bereit. Im Gottesdienst hat sich dieser Perspektivenwechsel durch die Einwirkung eines Drehmoments tatsächlich vollzogen. In der Bibel, die ist voll von solchen Sätzen, wo der Prophet Jesaja sagt, siehe, ich will ein neues schaffen. Und dann kommt der Nachsatz, erkennt ihr es denn nicht? Hallo, checkt ihr es noch nicht? Hat der Drehmoment noch nicht stattgefunden? Hallo, ich will ein neues schaffen. Bitte bleibt nicht im Alten hängen, ich will euch eine neue Perspektive geben. Ich komme jetzt mit der alten Leier, die ganz neu ist, mit dem Gebetsweg. Vielleicht ist das ein Weg, um heute Menschen eher zu erreichen. Ein spiritueller Weg. Vater, unser Weg, von dem wir träumen. Aber das haben wir doch noch nie gemacht. Wir haben doch bisher immer Traktate verteilt und Zettel verschickt. Zwar niemand mehr gekommen in letzter Zeit, aber wir halten fest. Und vielleicht sagt Gott, ich will ein neues schaffen. Ich gebe euch eine neue Perspektive. Er hat den Drehmoment schon angesetzt. Wir wissen, sagt Paulus, dass für die, die Gott lieben und nach seinem Willen zu ihm gehören, alles zum Guten führt. Nicht alles ist gut, aber alles hat das Potenzial, dass es zum Guten führt. Das braucht einen Drehmoment, der uns davor dreht, in die richtige Richtung dreht. Eine Einwirkung einer Kraft von außen. Und das geschieht nur, wenn ich loslasse, wenn ich ablade, wenn ich nicht frommer bin, als ich sein soll. Dann kann Gott einziehen mit etwas Neuem. Es wären die Gebete, Herr, öffne mir die Augen, dass ich die Dinge mit deinen Augen sehe. Gib mir deine Sichtweise. Ich habe abgeladen und jetzt, Herr, gib mir deine Sichtweise. Öffne mir die Augen. Dann kommen wir zur Phase 3 bei Jesus. Die wird nochmals ganz, ganz heftig, ganz, ganz heftig. Die Phase 3. Wenn ich nicht weiterkomme, versuche ich biblische und damit göttliche Wahrheiten über mich und mein Leben auszusprechen. Es ist wie aus einer anderen Welt kommen Worte in mein Leben und die spreche ich aus. Aber ich darf die beiden Phasen nicht überspringen. Sonst sind es wieder meine Worte, die ich mir zurechtrücke und raushole aus der Bibel. Ich muss abladen, ich muss einen Drehmoment vollzogen haben, an mir vollziehen lassen. Und dann kommt Gottes Wort in mein Leben. Und damit das geschehen kann, jetzt kommt auch eine alte Leier, muss ich mir einen guten Bibelschatz in guten Zeiten zulegen. Wer bei mir im Tiefgänger war, der weiß, das ist das Zentrum, einen Bibelschatz zulegen. Dass wenn die Tage kommen, die mir nicht mehr gefallen, dass ich einen Bibelschatz habe, dass ich ablade, dass ich Gottes Drehmoment zulasse und dann Gottes Wort in die Situation hineinsprechen. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele und leitet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und dann kommt das Holprige. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal. Und wenn es schon finster wird in meinem Leben, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde und du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Voll ein. Wisst ihr, wer voll einschenken ist? Im jüdischen Glauben voll einschenken, voll, nicht randvoll, sondern voll ist, dass man unter das Glas einen kleinen Teller stellt und dann schenkt man so voll ein, dass es überläuft. Denn wenn ich vorher aufhöre, ist es noch nicht ganz voll. Also voll ist voll. Wenn ihr euer Mann einen richtig schönen Abend gönnt, jetzt nicht mit Whisky so, 2 Liter, aber einen guten Wein, dann schenkt ihm voll ein, dass es überläuft. Und dann muss man so erst mal runtersupfen, oder wie man das nennt. Das wäre voll. Das ist die Verheißung. Was mich begleitet, ist manchmal, wenn es so drunter und drüber geht, der Vers, dass Jesus sagt, ich will meine Gemeinde bauen. Thomas, ich baue. Mach du deinen Job, ich mache meinen Job. Ich lade ab. Lass den Drehmoment vollziehen und sag, Jesus, du hast gesagt, du baust deine Gemeinde. Und er sagt, ja, das mache ich. Vielleicht ein bisschen anders als du, aber ich baue und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden. Die junge Frau hat eben diesen Psalm gebetet, der Herr ist mein Hirte und ich wandere jetzt im finstern Tal, aber ich fürchte kein Unglück, denn du bist bei mir und dein Stecken und Stab trösten mich. Ich habe einen Menschen in den Tod begleitet und ich habe ihm einen Vers mitgegeben. Und der war ganz schlicht und einfach. Bete, wenn die Todesangst kommt, Jesus, Jesus, sprich den Namen aus, Jesus, nimm mich auf in dein Reich und vergib mir meine Schuld. Alles. Und er hat mich angeschaut wie, hallo, soll das reichen? Und ich habe ihm die Geschichte erzählt vom Schächer am Kreuz, der zu Jesus sagt, Herr, denk an mich, wenn du in das Reich deines Vaters kommst. Und was sagt Jesus? Noch heute. Noch heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Es war Gottes Wort, Jesus, denk an mich, denk an mich. Oder Jesus, nimm mich auf in dein Reich. Biblische Worte sind unerlässlich, unerlässlich. Sonst bleiben wir bei uns. Die brauchen wir und die müssen wir aussprechen. Und das hat Jesus getan in der schwierigsten Stunde, in der schwierigsten Stunde seines Lebens. Gegen 3 Uhr schrie Jesus laut, Eli, Eli, lema sabachthani. Es muss ein Schrei gewesen sein, der durch Mark und Bein ging. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einige von den Umstehenden aber meinten, der ruft den Propheten. Vielleicht denkt ihr, das hat er nun davon. Und abgeladen, Drehmoment vollzogen, spricht, das hat er davon. Aber wir müssen wissen, hier zitiert er die Bibel. Das ist ein Bibelwort aus Psalm 22, Vers 2. Und ich bin sicher, dass Jesus wusste, wie dieser Psalm ausgeht. Da bin ich sicher, dass er genau gewusst hat, wie dieser Psalm endet. Vielleicht hatte er nicht mehr die Kraft, ihn ganz zu beten und auszusprechen. Aber ich bin sicher, er hat gewusst, wie dieser Psalm endet. Und das ist wichtig. Und hier finden wir dann eine besonders starke und intime Art, wie Jesus betet. Mein Gott, er spricht wieder Gott an. Warum hast du mich verlassen? Und wir kommen zur vierten Phase, die Anbetung. Ist verrückt, die Anbetung. Und der Psalm endet, ihr seht es da vorne, der Psalm endet so. Und tatsächlich, Herr, du hast mich erhört. Ich will meinen Brüdern deinen Namen bekannt machen. Vor der ganzen Gemeinde will ich dich loben. Alle, die ihr den Herrn achtet, preist ihn. Ihr Nachkommen von Jakob, ehrt ihn, begegnet ihm mit Ehrfurcht, ihr vom Volk Israel. Das gilt für uns als Gemeinde genauso. Selbst die Menschen, die noch nicht geboren sind, werden von seinen gerechten Taten hören und man wird sagen, der Herr hat sie vollbracht. Das ist Vollendung des Evangeliums. Und Jesus hat gewusst, so geht's aus, so wird's enden. Das hat er gewusst. Und mit dieser Zusage, wenn auch zitternd und nur in der Kraft Gottes, ist er diesen Weg gegangen. Er hat das Vertrauen gehabt, dass er auferweckt werden würde von den Toten. Und er hat gewusst, dass das eine Durchgangsstation ist. Und er hat gewusst, dass hier eine ganz viel, viel größere Dimension dahinter steckt, als das, was wir so sehen. Der Tod ist überwunden. Die scheinbare Niederlage wird zum Sieg. Ein Wechsel wird vollzogen. Drehmoment. In den toten Körper kommt neu der Geist. Ein starker Drehmoment. Die Trennung zwischen Gott und uns ist aufgehoben für diejenigen, die sich auf diesen Jesus einlassen, verlassen. Das Böse ist besiegt. So hat der Psalm begonnen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und er endet in der Anbetung, ein gewaltiges Ereignis, ein gewaltiges Geheimnis. Und weil Jesus diesen Weg so gehen konnte und wir von ihm beten lernen sollen, weil das so ist, können wir sagen, nicht so einfach wie Barack Obama, aber mit viel mehr Kraft, yes, we can. Weil Jesus diesen Weg gegangen ist. Und wenn wir diesen Weg gehen, dann werden wir diese Stationen erleben. Und wir werden im Lob Gottes münden. Und wir werden uns freuen. Und wir werden sagen, das war eine ganz traurige und elende Zeit. Ich bin fast verzagt. Aber auf diesem Weg durfte ich erleben, vielleicht nicht nach 3 Stunden, vielleicht nach 3 Stunden Gebet, aber irgendwann. Es wird Licht in meinem Leben. wichtig ist an dem Punkt, das muss ich sagen, wir werden nicht bewahrt vor solchen Wegen. Das ist nicht Evangelium, dass wir vor solchen Wegen bewahrt werden, sondern wir können solche Wege in der Kraft Jesu, in seinem Drehmoment durchschreiten, wie er. Das ist uns verheißen. Wer nicht auf sich nimmt sein Kreuz und lernt von mir, der kann nicht mein Jünger sein. Also Jesus sagt nicht, ich bin ans Kreuz, damit bei euch alles immer nur toll läuft. Das wäre ein billiges Evangelium. Das wäre billige Gnade. Das wäre erbärmlich. Sondern er sagt, weil ich den Weg gegangen bin, könnt ihr auch. Weil ich ihn voraus, geht ihn so wie ich. Wir haben hier Stationen aufgebaut. Diese vier Stationen gibt es in echt. Einmal hier abladen. Ich mache euch Mut. Bleibt beim Abladen. Einfach abladen. Einfach sagen, Herr Jesus, jetzt bin ich durch diese Juraprüfung gerasselt. So eine Scheiße. Stimmt mir. Bist du nicht, ich weiß es. Aber ach, Ende. Nicht, aber ich vertraue, immer gleich die ganze Litanei, sondern mal hier bleiben am Kreuz eine Stunde. Einfach am Kreuz bleiben. Abladen. Hier sind Zettel, aufschreiben, kurz hinten ins Kreuz stecken. Dann geht's, und ich sage euch, dann kommt die schönste Station. Eine unglaublich, da muss ich den Schlüssel mitnehmen, den muss ich da reinlegen. Dann kommt nämlich der Drehmoment. Also nicht Drohmoment, nicht Drohmoment, sondern Drehmoment. Hier findet ihr Kerzen. Und hier findet ihr das Gebet, nicht was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. Und die Bitte, öffne mir die Augen, damit ich die Dinge sehe, wie du sie siehst. Hier können wir verweilen. Der Drehmomentschlüssel liegt auf diesem wunderschönen Tisch mit den schönen Kerzen, dass es Licht werde. Und da dürft ihr verweilen, beten. Und dann kommt die dritte Station, Gottes Wort aussprechen. Hier werden Leute sein, die werden euch segnen und vielleicht ein Gottes Wort mit auf den Weg geben. Der Herr ist dein Hirte. Und wenn du schon im finstern Tal wanderst, fürchte kein Unglück. Oder vielleicht sonst ein Wort, wenn wir keins haben, dann ein Segen, den wir euch mitgeben. Und dann kommt die vierte Phase, ist die Anbetung. Wir gehen zurück zur versammelten Gemeinde und wir loben Gott und singen zu ihm und sagen, Gott, wir vertrauen dir. Du meinst es gut, auch wenn noch Wolken am Himmel sind, Sabine, auch wenn noch Wolken sind. Ich vertraue dir. Ich vertraue dir, denn du bist ein guter Gott und du meinst es gut. So ist es, Andreas. Und dann singt ihr. Dann durchlaufen wir im Geiste diese vier Stationen von Jesus. Und wir haben von ihm beten gelernt. Nicht Anrufbeantworter zu besprechen, sondern mit Walkie-Talkies mit ihm unterwegs zu sein. So hat es diese junge Frau getan und ich habe in meinem Leben noch nie so einen lauten, zum Teil schrägen, aber wilden Lobpreis gehört wie in diesem Jugendgottesdienst mit einigen hunderten Jugendlichen, da kamen noch mehr solcher Zeugnisse und die haben gespielt und da war ein Lärm und da war Halligalli. Nicht, weil jemand gesagt hat, jetzt steht mal auf und jetzt klatsch mal, sondern da war wie, oh, weil dieser Weg, den Jesus uns lehrt, der lässt uns aufatmen, dankbar sein, hoffnungsvoll und fröhlich. Der Herr segne euch ganz reich auf diesem Weg.